Wir schreiben das Jahr 2024. Es ist Winter, ich weiß, schwer vorstellbar. Es ist kalt, es ist Weihnachten. Ein 7-jähriger Junge bekommt ein Geschenk. Nein, er bekommt nicht ein Geschenk, er bekommt das Geschenk. Er bekommt das Geschenk, was er sich so sehr gewünscht hat. Ein fernsteuerbares Auto. Ein richtig cooles fernsteuerbares Auto. Es ist orange, es ist schnell, es ist wendig und der Junge ist überglücklich. Ein strahlendes Gesicht, als er das Geschenk auspackt. Und er spielt mit dem Auto, es fetzt durch die Wohnung die ganze Zeit und das Leben eines 7-Jährigen könnte nicht besser sein. Aber dann, nach 14 Tagen, auf einen Schlag, verändert sich der Blick des Jungen auf sein Auto. Es ist wertlos, es ist zu langsam, es kann nicht genug. Uncool. Was war passiert? Ich kann es euch verraten, was passiert ist, weil dieser Junge ist mein Junge, es ist mein Sohn und er hat das Geschenk von uns bekommen. Und ich erzähle euch was, Kinder, nach den Weihnachtsferien müssen die wieder in die Schule. Und in der Grundschule ist es so üblich, dass Lehrer dann einen Erzählkreis machen. Sie sagen so, was hast du erlebt in den Ferien und alle Kinder dürfen so erzählen. Und nach Weihnachten erzählen die Kinder natürlich auch, was sie zu Weihnachten bekommen haben. Und ihr ahnt es euch sicher schon, unerhört, ein anderer Junge hatte ein besseres Auto bekommen. Ich weiß nicht. Also es war irgendwie schneller, der Akku hielt länger, es konnte blinken, vielleicht konnte es sogar Pupsgeräusche machen. Ich weiß es nicht, warum es in den Augen meines Sohnes irgendwie besser war. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie die Freude über sein Auto in Enttäuschung umgeschlagen ist, weil jemand anderes ein besseres Auto bekommen hatte. Wir befinden uns in der Themenreihe Feinde des Herzens. Bernd hat es schon gesagt und wir haben verschiedene Feinde uns schon angeschaut. Habgier, Sorge, Scham und Schuld. Und heute wollen wir uns einen, wie ich finde, ganz besonders tückischen Feind anschauen, nämlich Neid. Tückisch deshalb, weil ich glaube, dass wir dazu tendieren, Neid zu unterschätzen. Und manchmal reduzieren auf einzelne Situationen, wo ich halt kurz neidisch bin. Vielleicht auf das neue Handy oder das neue Auto oder den Urlaub, den jemand macht. Und dann reiße ich mich so ein bisschen zusammen und besinne mich als guter Christ. In den 10 Geboten steht doch schon geschrieben, man soll nicht neidisch sein und nicht begehren, was der andere hat. Und dann schlucke ich den Neid so ein bisschen runter und vielleicht bete ich sogar ganz artig und sage, lieber Gott, bitte, sorry, es tut mir leid, dass ich neidisch war. Und weiter geht's im Alltag. Und dann kommt so die nächste Situation wieder hoch, wo der Neid so in mir aufsteigt und ich purzel von Situation zu Situation und zu Situation und das zieht sich durch mein Leben durch und ich habe so das Gefühl, wir haben es manchmal einfach akzeptiert, dass man halt manchmal neidisch ist, oder? Das Gefühl gehört halt wohl dazu zum Menschsein. Und in unserer leistungsorientierten Gesellschaft wird es manchmal sogar als was Positives verkauft, als so eine Art Ansporn, ja, um noch besser zu werden. Hey, wenn du neidisch bist, das setzt sowas wie eine Energie frei oder eine Motivation, um das zu bekommen, was du möchtest. Du bist neidisch auf das neue Haus, was dein Arbeitskollege sich leisten kann. Hey, streng dich ein bisschen mehr an und dann klettert die Karriereleiter hoch, dann kannst du dir das auch leisten. Meine Gefühle sind wichtig und richtig. Diesen Satz hat meine kleine Tochter im Kindergarten gelernt und sie ist tagelang wirklich sehr penetrant damit durch unser Haus gelaufen. Immer wieder, meine Gefühle sind wichtig und richtig, bis ich es nicht mehr hören konnte. So, aber die Bibel zeichnet ein anderes Bild von diesem Gefühl des Neids. Ja, da steht nichts davon, dass das Gefühl richtig und wichtig wäre. Ganz im Gegenteil. In Jakobus 3, Vers 16 lesen wir, wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Und die Elberfelder übersetzt mit, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Da steht nichts davon, dass dieses Gefühl richtig oder wichtig wäre oder mich zu was Positivem anspornt. Und es ist natürlich immer gut, wenn wir negative Gefühle haben oder die mir aufkommen, dass wir die Gott bringen, ja? Ehrlich zu sein vor Gott und ihn zu bitten, dass er diese Gefühle verändert. Aber wäre es nicht viel genialer, wenn erst gar nicht dieses Gefühl von Neid in meinem Leben aufkommen würde, oder? Wenn ich gar nicht erst denken müsste, bei meinem Nachbarn ist das Gras aber viel grüner. Das hat er gar nicht verdient, völlig unfair. Ich habe letztes Jahr vertikutiert und 3-mal gedüngt und neu ausgesät. Warum ist das bei ihm grüner? Kann doch nicht sein. Hey, ja, ich sehe schon ganz viel Leid hier vorne. Hey, wäre es nicht so viel besser, wenn die Freude über das, was ich habe, mein Leben bestimmen würde und nicht der Vergleich mit anderen mir meine Freude raubt, so wie das bei meinem Sohn war mit seinem Weihnachtsgeschenk? Ich denke, es liegt eine große Chance darin, sich mit Neid mal etwas tiefer zu beschäftigen, denn Neid zeigt immer einen bestimmten Mangel in mir selber auf. So, du kannst deshalb Neid auch nicht einfach so wegdisziplinieren. Jetzt nehme ich mir mal vor, nicht mehr neidisch zu sein. Das funktioniert irgendwie nicht. Du musst dich damit beschäftigen, warum dieses Gefühl des Neides in dir aufkommt. Neid hat die Macht, sich wie eine destruktive Kette um dein Herz zu legen, dich gefangen zu nehmen und Beziehungen zu zerstören. Jeder Gemeinheit wird Tür und Tor geöffnet, das zur Rüttung und jede schlechte Tat. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen mit dem Thema beschäftigen und versuchen, frei zu werden von dieser Kette. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle kennen dieses Gefühl des Neids. Oder ist hier irgendjemand, der sagt, ich war noch nie neidisch? Kann es mir kaum vorstellen. Ja, schon von klein an bestimmt es auch mit unser Leben. Und kennt ihr das Sprichwort, ich könnte platzen vor Neid? Wisst ihr, woher dieses Sprichwort kommt? So, es stammt aus einer Fabel eines römischen Dichters und es ist wirklich sehr eindrücklich. Ich erzähle sie euch. Na? Auf einer Wiese erblickte ein Frosch einen Ochsen und berührt von Neid auf die große Gestalt, blähte er seine runzelige Haut auf. Dann fragte er seine Söhne, ob er größer sei als der Ochse. Diese verneinten, natürlich. Wieder spannte er seine Haut an mit größerer Anstrengung und fragte auf ähnliche Weise, wer größer sei. Jene nannten den Ochsen, während er sich beleidigt zuletzt noch stärker aufblähen wollte, lag er mit zerplatztem Leib da. Hey, man platzt vor Neid, man ist grün vor Neid, man ist zerfressen von Neid. Das alles sind Ausdrücke, die zeigen, welch destruktives Potenzial in Neid steckt. Ich habe uns ein Beispiel aus der Bibel zu Beginn mitgebracht, das genau das zeigt, wie zerstörerisch Neid sich auf ein Leben und Beziehungen auswirken kann. Eine Geschichte, die mit einem jungen Mann beginnt, der völlig unverhofft auf einmal zum wichtigsten Mann im Volk Israel wird. Es geht um Saul. Die KI hat folgendes Bild generiert. Ja, wir erfahren in 1. Samuel von ihm, er ist jung. Er ist hübsch, er ist groß und stattlich. Er kommt aus einer angesehenen Familie, die auch noch wohlhabend war. Also mehr geht fast nicht, ja? So. Und Saul wird von Gott erwählt und zum König gesalbt. Und in Kapitel 9 und 10 lesen wir, dass er durchaus wirklich großes Potenzial hat, ein guter König zu werden. Er ist treu und gehorsam seinem Vater gegenüber. Er ist demütig und besonnen. Und er stellt sich mutig der Herausforderung, das Volk Israel aus der Hand der Feinde zu retten. Und Saul ist überaus erfolgreich. Wir lesen, dass er bei all seinen Feldzügen siegreich war und sich als tapferer Anführer erwies. Aber wir lesen auch, dass sein Charakter sich wandelt. Das könnt ihr in Kapitel 15 auch gern mal in Ruhe noch nachlesen. Und da sehen wir, wie Saul sich einer Anweisung Gottes klar widersetzt und denkt, dass seine Wege besser sind als Gottes Wege. Anstatt alle Tiere der Feinde zu töten, so wie Gott es ganz klar sagt, lässt er nur die schwachen Tiere töten und die starken behält er. Und Saul verkennt, dass all seine bisherigen Erfolge durch Gottes Gnade geschenkt wurden und er entwickelt eine, ja, so eine Art übersteigerte Vorstellung von seiner eigenen Wichtigkeit, von seiner Bedeutung und seinen Rechten. Ich habe gesiegt, also darf ich auch bestimmen, was mir gehört. Und die Folge für Saul ist dramatisch. Wir lesen in 1. Samuel 15, 23, dort steht, Gott sagt, du wirst nicht länger König über Israel sein. Und Saul trifft das hart. Aber er bleibt erstmal noch im Amt des Königs, aber diese Aussage steht über seinem Leben seitdem. Und er wird gequält von einem bösen Geist. Man weiß nicht genau, sind es Depressionen oder ähnliches. Aber auf jeden Fall kommt dann David ins Spiel. Denn David kann wunderbar Harfe spielen und er wird an den Hof geholt. Und Saul beruhigt das irgendwie. Und David ist nicht nur ein guter Musiker, er ist auch mutig und ein guter Kämpfer. Er besiegt Goliath, einen riesigen Philister. Die Geschichte kennt ihr bestimmt. Ein Feind des Israeliten. Und wir lesen, dass Saul David sehr, sehr mochte. Er gewann ihn lieb sogar. Und David kämpfte für Saul und er hatte auch überall Erfolg. Und Saul findet das super. Er macht David sogar zum Oberbefehlshaber. Und David ist sehr beliebt beim Volk, bei Saul, bei den Leuten am Hof, bis eines Tages nachdem Sauls Herr nach Hause kehrt, die Frauen singen: Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Und Saul hört dies, und weiter steht: Saul hörte dieses Lied nicht gern. Er wurde sehr zornig. David, trauen Sie zu, dass er 10.000 erschlägt, und Sie glauben, dass ich nur 1.000 fertig werde? Dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass Sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Davids Erfolge waren für Saul absolut kein Problem gewesen, bis sie in einen Vergleich mit seinen eigenen Erfolgen gebracht wurden. Hey, hätte das Lied gelautet, Saul hat 1.000 Mann geschlagen, dann wäre alles gut gewesen, oder? Wahrscheinlich wäre Saul sogar voll stolz gewesen, hätte gesagt, toll, mir trauen sie 1.000 zu, yeah, sie singen von meinen Erfolgen, was bin ich für ein toller Hecht. Aber das Lied endet eben nicht mit diesem grandiosen Erfolg von Saul, sondern mit einem noch größeren Erfolg von David. Und Saul wird neidisch auf David. Hey, David ist besser als ich. David wird mehr zugetraut als mir. Sie jubeln David mehr zu als mir. David ist erfolgreicher als ich. Und statt sich über die Erfolge seines Oberbefehlshabers zu freuen, fürchtet er seine eigene Macht. Und die Liebe zu David schlägt um in puren Hass. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Neid hat das Potenzial, Beziehungen zu zerstören, Zerrüttung zu bringen. Und das passiert auch in der Geschichte mit Saul. Wo einst Liebe, Freundschaft und Vertrauen war, ist auf einmal Hass und Wut. Neid erschafft Rivalität. Und Saul ist von diesem Tag angetrieben, ja fast besessen von der inneren Überzeugung, die sagt, David muss weg. David soll sterben. Nicht, weil David was falsch gemacht hätte, ganz im Gegenteil, sondern weil Saul in David seitdem einen Rivalen gesehen hat. Und Sauls Wut ist so grenzenlos, dass er sogar 85 Priester tötet, die David geholfen haben auf seiner Flucht. Die Geschichte von Saul endet damit, dass er in einer Schlacht stirbt, in der er sich schwer verwundet selber tötet. Und David wird König. Nun ist es natürlich eine sehr dramatische Geschichte, die wir so in der Bibel lesen, und ich hoffe, dass dich Neid bisher noch nicht zu so schlimmen Taten getrieben hat. Das wäre schlimm. Aber jeder, der ein bisschen in der Zeitung liest, wird mitbekommen, gell, dass auch heute durchaus noch schreckliche Taten aus Neid und Eifersucht geschehen. Das ist real. Das ist auch nichts, was die Menschheit irgendwie inzwischen überwunden hätte. So, da sind wir jetzt weiter oder so. Vielleicht sogar im Gegenteil. Wie viel Krieg würde es aktuell nicht geben, wenn Menschen aufhören würden, neidisch auf den Reichtum und die Macht anderer zu blicken? In der Geschichte von Saul und David wird klar, dass man durch Neid nichts gewinnen kann. Dass Neid und Eifersucht nur Schaden anrichten in dem Leben von Menschen. Neid schadet mir selber, Neid schadet meinen Beziehungen zu anderen und Neid schadet meiner Beziehung zu Gott. Neid ist ein Feind des Herzens, der nur Schaden anrichtet. Ich habe vorhin gesagt, dass man Neid nicht so wegdisziplinieren kann, sondern dass Neid immer auf einen gewissen Mangel in meinem Leben, in meiner Identität aufmerksam macht. Und wir wollen uns mit diesem Mangel heute beschäftigen. Und vielleicht habt ihr auch einen Garten. Also ich habe einen Garten und in allen Ecken und Enden, hey, wuchert gerade Löwenzahn. Kennt ihr das auch? Überall sprießt das Löwenzahn aus allen Fugen raus. Das Leid eines jeden schwäbischen Gartenbesitzers: Unkraut. Ja, und ich habe so ein schönes Ding, damit kann ich das Unkraut immer rausreißen. Kennt ihr das? Habt ihr das auch? Damit gehst du so in die Fugen und dann kratzt du da so drin rum. Und es ist so, wenn ich Löwenzahn habe und ich brauche diesen Fugenkratzer, Unkrautkratzer, und ich weiß, ich komme nicht an die Wurzel ran, dann reiße ich da halt oben das Löwenzahn ab. Aber ich weiß genau, in einer Woche steht dieses blöde Ding genauso wieder da, wie als hätte ich es nicht rausgerupft, oder? Viele nicken so, ja, so schwäbische Gartenbesitzer. Und wisst ihr was? So ist es auch mit Neid, ja? Wenn Neid und Eifersucht ein Thema in deinem Leben ist und du dich nicht mit den Wurzeln beschäftigst, dann kannst du oberflächlich so viel rupfen, wie du willst. Das Gefühl von Neid wird immer wieder kommen. So lasst uns heute gemeinsam einfach 3 Punkte anschauen und versuchen mal an die Wurzeln zu gehen. Ich habe nicht genug. Vor 4 Wochen hat Arno diese Predigtserie gestartet mit dem Thema Habgier. Ich hoffe, ihr erinnert vielleicht euch noch dran. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann könnt ihr es auch noch mal nachschauen auf YouTube. Und er hatte definiert, Habgier ist mehr brauchen, um ruhig zu sein. Und mir ist nach der Predigt aufgefallen, dass ich dazu neige, wenn ich emotional angeknabbert bin, dass ich denke, jetzt gönne ich mir so richtig was und gehe einkaufen. Also jetzt keine Lebensmittel einkaufen, sondern ich kaufe jetzt irgendwas für mich. Und ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, weil ich, ich eskaliere jetzt nicht derartig, dass ich mir neue Autos kaufe oder so. Ja, also das Letzte, was ich mir gekauft habe, war ein Lippenstift. Ja, so, das kaufe ich mir dann. Aber wisst ihr, das ist völliger Quatsch, weil der Lippenstift hatte quasi genau dieselbe Farbe wie zwei Lippenstifte, die ich schon besitze. Und wenn ich die in der Häufigkeit weiterverwende, wie ich es bisher tue, die reichen mir, bis ich sterbe, wisst ihr? So, also habe ich einen dritten Lippenstift in der Farbe. Ne? Also der Mehrwert war also gleich null. Aber ich gehe aus dem Geschäft mit meinem Lippenstift in der Hand, ja, der völlig unnötig ist, und denke, jetzt habe ich mir was Gutes getan. Jetzt geht es mir bestimmt besser, meiner Seele. Hey, mir wurde dann bewusst, wie doof eigentlich, oder? Ich meine, sich von materiellen Dingen zu erhoffen, dass sie meiner Seele guttun würden, wäre es nicht so viel schlauer, dass wenn meine Seele angeknabbert ist, ich damit zu Gott laufe und nicht zum DM oder in Mediamarkt oder wo auch immerhin du läufst, weiß ich nicht. Ja, in der Hoffnung, dass das mir inneren Frieden schenkt? Völliger Quatsch. 1. Timotheus 6 lesen wir. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben. Und ich befürchte, drei Lippenstifte in derselben Farbe zu haben in 5 Handtaschen, die man besitzt, bedeutet, dass man reich ist. Nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas Unbeständiges zu setzen wie Reichtum, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Wir sollen unsere Hoffnung auf Gott setzen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, dass er weiß, was wir wirklich brauchen und uns genau das gibt. Aber in uns herrscht oft doch so ein Gefühl des Mangels, dass wir selber zu kurz kommen, oder? Ich habe nicht genug. Dabei gibt Gott uns alles, was wir brauchen. In reichem Maß steht da. Das, was du brauchst, wird Gott dir geben. Glaubst du das? Glaubst du, dass du genug hast, weil Gott dir genug gibt? Oder kämpfst du manchmal an diesem Punkt mit Neid und beginnst dich zu vergleichen? Hey, was du hast und was der andere hat. Und aus einem Ich hab nicht genug wird ein Ich hab nicht genug, weil der andere mehr hat. Und auf einmal ist das, was du selber hast, nicht mehr genug. Nicht, weil es wirklich nicht genug wäre oder dir irgendwas wirklich fehlen würde, sondern einfach, weil du dich fragst, warum hat der andere eigentlich mehr als ich? Und du wirst selbst unzufrieden mit dem, was du hast. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil jemand anders was Besseres hat. In dem Vers, den wir gerade gelesen haben, steht, Gott möchte, dass wir Freude haben an dem, was wir haben. Freude. Neid aber raubt uns die Freude an dem, was wir haben, denn wir beginnen zu vergleichen. Und mal ganz ehrlich und nüchtern, es gibt immer jemanden, der etwas Besseres hat. Immer. Irgendeiner hat immer mehr. Irgendein Kind wird immer ein besseres Weihnachtsgeschenk bekommen haben. Ist es fair? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke, dass uns die Frage danach, ob etwas fair ist, nicht weiterbringt beim Thema Neid. Mein Vater war Gleisarbeiter. So, bei Regen, Schnee und Hitze stand er an den Gleisen und hat geschweißt, schwere Sachen getragen und ähnliches. Teilweise unter gefährlichsten Bedingungen, da rauschen die Züge an dir vorbei und du schweißt dort Sachen. Ja? Höchstleistungen, teilweise 16 Stunden am Stück mit viel Verantwortung, denn ein Zug in Gleis, wenn du diese Schienen falsch zusammenschweißt. Und trotzdem hat er nicht annähernd so gut verdient wie jemand, der im klimatisierten Büro gesessen hat, so mit geregelten Arbeitszeiten. So, ist das fair? Ich würde sagen, nö, es ist nicht fair. Aber nun kannst du dich entscheiden, ob du bitter wirst über die Tatsache, dass es unfair ist, wie viel du verdienst und dich vergleichst mit anderen, oder ob du dankbar auf das schaust, was du hast, nämlich einen Job. Gott versorgt dich mit dem, was du brauchst und du sollst dich daran freuen. Schau auf all die Dinge, die du hast und freue dich darüber. Sei dankbar und missgönne dem anderen nicht, was er hat, denn das zerstört Beziehung. Der zweite Punkt, mit dem wir immer wieder kämpfen, ist eine innere Überzeugung, die lautet, ich bin nicht genug. Neid entsteht, wenn ich vergesse, wer ich selbst in Gottes Augen bin und beginne, mich mit anderen zu vergleichen und zu denken, warum ist der andere besser. Und ich vergleiche vielleicht meine Ehe mit anderen Ehen. Ich vergleiche mein Aussehen und mein Körper mit anderen. Ich vergleiche den Erfolg, den ich habe, mit anderen. Ich vergleiche meine Beliebtheit, die ich habe, mit anderen. Und dann frage ich mich, warum sind die anderen eigentlich besser als ich? Was ist falsch an mir, dass ich nicht genauso bin? Und dieses Warum hat das Potenzial, dich zu zermürben. Warum ist der Ochse so groß und ich nicht, fragt sich der Frosch, bevor er platzt. Und bin ich dann weniger wert, wenn ich nicht wie der Ochse bin? Wenn ich es nicht schaffe, obwohl ich mich so anstrenge, wie der Ochse zu sein? Und vielleicht bist du neidisch auf das Leben anderer. Saul zog seinen Wert und seine Identität aus seinen Erfolgen. Er definierte sich durch seinen Status und die Anerkennung, die er dafür bekommen hat. Und er wurde neidisch auf die Anerkennung, die David bekommen hat. Hey, aus was ziehst du deinen Wert? Social Media ist voll von Selbstdarstellung, von scheinbar perfekten Menschen mit ihren scheinbar perfekten Leben, oder? Sich nicht zu vergleichen, fällt heutzutage echt schwer. Und manchmal bauen wir Fassaden auf vor anderen Menschen, nur um nicht schlechter dazustehen. Ich bin Sozialpädagogin und ich habe eine ganze Zeit lang in Familienbildungsstätten gearbeitet. Und da kommst du immer wieder mit jungen Müttern ins Gespräch. Und es war wirklich auch ja, eindrücklich für mich zu merken, wenn du dann mal ein bisschen tiefer gehst, wie viel Unsicherheiten junge Mütter haben, weil sie Angst haben, ja, dieser Identität des Mutterseins gerecht zu werden. Weil sie Angst haben vor dieser neuen Identität. Und sie vergleichen sich und sie vergleichen ihre Kinder die ganze Zeit und bauen manchmal auch Fassaden auf, wie gut doch alles läuft. Und wenn diese Fassade zerbröckelt, manchmal, wenn man in die Tiefe geht. Wisst ihr, unsere ganze Schulzeit ist doch davon geprägt, dass wir unsere Erfolge in Form von Noten vergleichen, oder? Ja? Da nickt so ein bisschen die junge Generation, ja? Hey, aber bist du weniger wert, wenn du eine 4 in Mathe hast? Bist du weniger wert, weil du vielleicht gerade nicht so viel leisten kannst wie jemand anderes? Ich bin nicht genug. Wie oft denken wir das über uns selber? Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Hey, Gott hat dich wunderbar gemacht. Er liebt dich so sehr und er gibt dir eine neue Identität. Du bist ein Kind Gottes. Und Kinder liebt man, egal wie viel sie leisten. Hey, ich liebe meine Tochter, wenn sie eine 3 von der Schule nach Hause bringt oder wenn sie eine 1 nach Hause bringt. Ich liebe meinen Sohn, ob er dick ist oder ob er dünn ist. Ich liebe meine Kinder, wenn sie gesund sind, genauso so, wie wenn sie krank sind. Ich liebe sie, wenn sie Fehler machen und nicht perfekt sind. Und genauso dürfen wir wissen, dass wir geliebt sind. Dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns so sehr liebt, dass er sogar seinen himmlischen Sohn Jesus für uns geopfert hat. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, es gibt da einen, der mich bedingungslos liebt und der mit mir Beziehung haben möchte. Und ich wollte da mit euch eine Situation aus dem Kindergottesdienst teilen, die mich damals sehr, sehr bewegt hat. Wir hatten Ostern und nicht ganz optimale Bedingungen. Da saßen 20 Kinder im Alter zwischen 4 und 10 Jahren vor mir. Und es war Karfreitag und ich hatte so ein Kreuz mitgebracht und wollte über die Bedeutung reden. Naja, Jesus ist geboren, Jesus ist gestorben. Was hat das mit dem Kreuz auf sich? Karfreitag, ne? Ihr kennt die Geschichte, hoffentlich. So. Und die saßen so da, wie ihr, alle auf Stühlen und haben artig zugehört. Tatsächlich, sie waren ganz, ganz aufmerksam. Und dann habe ich es ihnen erklärt und habe gesagt, und wisst ihr, das ist was Persönliches. Und Jesus ist gestorben und dann bin ich zu jemand hingegangen, zu so einem Kind und dann habe ich das Kreuz so umgedreht. Und dann seht ihr da sind so Spiegel drinne und dann durften die in so Spiegel schauen und dann sagte das Kind, ah, für mich? Sagte ich, ja, für dich ist es gestorben. Und auf einmal entstand so ein heiliger Moment, manchmal haben wir das im Kindergottesdienst, das ist richtig toll. Und das Kind neben diesem Stuhl fing so an und wollte auch in dieses Kreuz reinschauen. Also hebte ich das Kreuz zu diesem Kind und es sagte, für mich? Und ich ging Reihe um Reihe, Stuhl für Stuhl ging ich durch. 20 Kinder, ja, die alle ruhig waren und gewartet haben, bis sie in dieses Kreuz reinschauen durften und sagten, für mich ist Jesus gestorben. Und es stimmt nicht ganz. Ein Kind hat sich nicht getraut, es in dieser großen Gruppe zu sagen. Und wir haben noch kleine Kreuze danach gebastelt. Und es war so schön, dieses Kreuz zu basteln und dieses kleine Spiegelchen drauf zu machen. Und der Junge kam danach zu mir und es war ihm ganz wichtig. Und er stand da ganz ehrfürchtig, hebte sein Kreuz für mich und sagte, guck mal, Ola, für mich auch. Und ich kriege Gänsehaut nach wie vor, wenn ich euch von dieser Situation erzähle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wisst ihr, die Kinder, die haben da eine Wahrheit gehört, die hoffentlich tief in ihr Herz gefallen ist und sie ihr Leben lang trägt. Nämlich, dass da ein Gott ist, der sie unendlich liebt. Wenn du denkst, ich bin nicht genug, dann halt diese Worte entgegen. Ich bin wunderbar gemacht, ich bin unendlich geliebt, ich bin ein Kind Gottes. Neid versucht dir nicht nur deine Freude zu rauben, sondern auch deinen Wert. Und der dritte Punkt schließt hier direkt an und lautet, ich kann nicht genug. Wenn Gott dich zu einem Frosch gemacht hat, dann kannst du alles gut, was ein Frosch kann. Du kannst wahrscheinlich hochhüpfen, du kannst Fliegen aus der Luft fangen und was Frösche halt sonst noch so tun, keine Ahnung. Aber natürlich kannst du auch neidisch auf einen Ochsen schauen, wie groß der ist und deine Energie darauf verschwenden, so werden zu wollen wie ein Ochse. Oder du schaust auf das, was Gott dir gegeben hat und wie du das in deinem Leben zum Segen werden lässt. Verschwende doch keine Zeit darauf zu schauen, was andere können, sondern schau auf dich und deine Berufung und deine Begabungen. Schau, was Gott dir mitgegeben hat. Gott hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen, haben wir gerade gelesen, mit einer Idee, warum genau du in dieser Welt bist. Du hast was zu geben. Und da ist das eine nicht mehr wert als das andere. So, wenn du einen großen, starken Körper hast, dann nutze das, ja? Pack ganz praktisch mit an und lass es zum Segen werden für andere. Aber vergleich dich doch nicht mit anderen. Weißt du, vielleicht bist du besonders kreativ, vielleicht bist du sehr sozial und empathisch, vielleicht hörst du gern zu, vielleicht kannst du Menschen gut ermutigen, vielleicht kannst du aber auch gut strategisch denken, vielleicht kannst du gut Ordnung und Strukturen schaffen, vielleicht kannst du gut vermitteln, vielleicht gut motivieren, vielleicht gut Verantwortung tragen. Keine Ahnung, was du gut kannst, aber ich weiß, dass Gott dich wunderbar und einzigartig geschaffen hat. Und denk nicht zu klein von dir, sondern frag doch mal Gott, was seine Idee war, als er dich geschaffen hat. Nicht den anderen, als er dich geschaffen hat. Wir haben nach den Sommerferien wieder unseren Segnungsunterricht. Ja, da bekommen unsere Teens auch die Aufgabe, sich intensiver mit der Frage zu beschäftigen, hey, was kann ich eigentlich gut? So, was sind denn meine Begabungen? Und dann haben sie die Aufgabe, hier in verschiedene Praktika zu gehen, in verschiedene Dienstbereiche reinzuschauen und sich einfach mal auszuprobieren. Ja, und auch hier haben wir einfach die Überzeugung, jeder kann was. Jeder hat was zu geben, weil Gott ihn einzigartig und wunderbar geschaffen hat. Und vielleicht könnt ihr darüber auch mal in eurer Kleingruppe reden. Was kann ich eigentlich gut? Was hat Gott mir mitgegeben? Und wo kann ich das sichtbar werden lassen in meinem Leben? Und wo schaue ich vielleicht auch zu sehr auf andere und das, was sie können? Wir haben jetzt drei Punkte gehört, wo Mangel in meinem Herzen zu Neid führen kann. Und Neid bedeutet eben nicht, ich will was haben, weil jemand anderes das halt auch hat. Sondern Neid sagt etwas darüber aus, was du glaubst, wer du bist. Wenn du glaubst, dass du genug hast, genug bist und genug kannst, dann wird es Neid schwer haben in deinem Leben. Und ich möchte das genau heute Morgen zusprechen. Du musst dich nicht vergleichen und neidisch sein, denn du hast genug. Du darfst darauf vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint und dir alles gibt, was du brauchst. Du bist genug. Du bist unendlich geliebt und wertvoll. Ein Kind Gottes. Und du kannst genug. Du bist einzigartig, begabt und berufen. Denk nicht zu gering von dir. Und ich werde heute Morgen nicht den Bolzenschneider nehmen und auf dieses Herz losgehen, sondern ich habe meinen Unkrautrupfer ja dabei. Ja, als Zeichen dafür, dass wir bei dieser Kette nicht nur oberflächlich irgendwas rausrupfen sollen, sondern dass wir an die Wurzeln müssen und dass wir die Wurzeln bearbeiten müssen. Also hat funktioniert. Und wir wollen jetzt das Lied singen, Keiner ist wie du. Das ist schon ein bisschen älter, aber vielleicht kennt der ein oder andere es noch. Und dort heißt es in der Strophe, Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du, keiner ist wie du, Gott. Und ich hatte auch den Eindruck in der Vorbereitung, dass heute Morgen einfach Menschen hier sind, bei denen Wunden im Herzen sind. Menschen, die ja auch mit der Frage kämpfen, hey, ob sie überhaupt wertvoll sind. Vielleicht wurde über deinem Leben mal ausgesprochen, dass du nicht gut genug bist, dass du vielleicht sowieso nichts kannst. Vielleicht wurde dir auch gesagt, dass du gar nicht gewollt warst. Vielleicht wurde dir auch vermittelt, du bist nicht gut genug. Und vielleicht denkst du auch, hey, ich bin gar nicht so gut, dass Gott mich lieben kann. Wenn wir Ketten entfernen, dann sind da manchmal trotzdem noch Wunden drunter. Es ist so einfach, diese Kette runterzureißen, aber Ketten hinterlassen auch manchmal Wunden. Und einfach die Einladung jetzt, hey, wenn wir dieses Lied singen, einfach in euer Herz zu schauen und zu schauen, ob da Wunden sind und die Gott zu bringen, jetzt auch während diesem Lied. Hey, Kinder mit Wunden sind sicher bei ihm und Heilung strömt aus seiner Hand.